Ich bin ja nun seit einem knappen Jahr fertig mit meinem Wirtschaftsinformatikstudium und seit einem halben Jahr fertig mit meiner Ausbildung zum systemischen Business Coach. Und ich habe festgestellt, dass in Zeiten, in denen Familie als Wert in unserer Gesellschaft immer weniger wert wird, viele Menschen gute Ratgeber fehlen, die sie früher in ihrer Familie gefunden haben. Das führt dazu, dass man sich ganz schnell überfordert fühlt, eigene Entscheidungen zu treffen. Und Benny und Naimi, ihr habt es ja gestern gehört, ne, eure Eltern sollen sich ein bisschen zurückhalten mit guten Ratschlägen. Aber ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, gute Ratgeber zu haben. Und das wünsche ich euch natürlich auch, dass ihr die an eurer Seite habt. Aber nicht nur euch, sondern eigentlich jedem von uns. Geht dann so weit, dass es inzwischen eine Kultur gibt von Trainern, von Beratern, von Coaches, die immer größer wird. Und viele Firmen nutzen an der Stelle Beratungsunternehmen, die für viel Geld den Firmen Lösungen präsentieren, die die Berater auch als wirklich richtig ansehen, zumindest die meisten, ohne wirklich in die Abläufe einer Firma einzusteigen. Und nach spätestens 2 bis 3 Jahren braucht die Firma dann neue Berater, um das rückgängig zu machen, was die Berater davor verzapft haben. Im Coaching ist das ein bisschen anders. Da wird geschaut, welche Ressourcen bringt denn ein Klient selber mit, um in seiner Situation zu einer Lösung zu kommen. Ein Coach fordert heraus, dass seine Coaches ihre eigenen Lösungen für ihre Probleme erarbeiten sollen. Und ich habe das zu Hause mal mit meiner Frau ausprobiert. Und freiwillig. Und siehe da, es ist was anderes, wenn ich ihr einen Tipp gebe, was zu tun. Oder einfach die Fragen stelle und Claudia selber sagt, Mensch, das gilt es jetzt zu tun. Da ist die Nachhaltigkeit viel, viel höher. In unserer Zeit ist es sehr wichtig, Ziele im Leben zu haben. Wer keine Ziele hat, der gilt als Mensch, der das Leben nicht wirklich auskostet und nutzt. Und selbst wenn 2 heiraten, dann gilt es auch da, sich Einheit über die gemeinsamen Ziele zu verschaffen. Klarheit, wo man gemeinsam hinlaufen will. Und wenn man das nicht tut, dann läuft man kurz oder lang auseinander oder auf Probleme zu. Aber auch unter Christen ist es so, dass die Frage nach dem Ziel immer wieder aktuell ist. Für das Leben und für die Gemeinde muss man vielleicht auch immer wieder Ziele formulieren. Und es hat natürlich seine Richtigkeit, wenn ich mein Ziel kenne, denn dann habe ich natürlich auch eine Vorstellung, wohin ich meine Aufmerksamkeit richten soll. Also, um mein Ziel erreichen zu können, muss ich erstmal wissen, was es ist. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Wenn Claudia und ich in Rostock eine neue Wohnung suchen, dann werden wir, nichts für ungut, aber die Wohnungsanzeigen von Bützow in unserer Suche ausklammern. Logisch, oder? Und genauso ist es im Coaching. Wenn man sein Ziel formuliert, dann kann man dann auch auf seine Lösung hinarbeiten. Und im Internet fand ich, jetzt wollen wir mal gucken, ob es klappt. Noch nicht. Jetzt habe ich schon so lange vorgeredet, um euch Zeit zu geben. Dann müsst ihr jetzt noch konzentrierter zuhören. Ich fand da eine ganz interessante Bemerkung. Ziele haben Macht. Sobald sie sich etwas konkret vorgenommen haben, scheinen alle ihre Sinne darauf ausgerichtet zu sein. Sie sehen, hören und fühlen Dinge, die mit ihrem Ziel zu tun haben und die sie vorher nicht im Entferntesten wahrgenommen haben. Und das stimmt. Ziele haben eine gewisse Macht. Sie beeinflussen die Art, wie wir leben und sie beeinflussen, was wir tun. Wenn wir als Christen nach unseren Zielen fragen, noch eine weiter? Da lese ich es nochmal. Wenn wir als Christen nach unseren Zielen gefragt werden, dann kann ich mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen gar nicht so einfach ist, sein Ziel wirklich zu formulieren. Aber könnten wir Paulus zum Beispiel fragen, Paulus, Mensch, was ist dein Lebensziel? Was ist das Ziel, das du anstrebst? Er würde uns sofort eine Antwort geben können. Er hätte gesagt, dass er ein Leben führen wolle, das Gott ehrt. Oder, wie er den Philippern schrieb, ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Paulus wusste genau, wohin er wollte und welches Ziel er erreichen wollte. Und auch Petrus war es wichtig, dass die Leser seines Briefes ihr Ziel kennen. Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen, um im Glauben zu wachsen und das Ziel, eure Rettung, zu erreichen. Diesem Ziel, dieser Rettung, müssen sich alle anderen Ziele unterordnen. Ehrlich gesagt, im Vorfeld einer Vorbereitung musste ich feststellen, dass ich mir diese Zielfrage eigentlich ganz lange nicht gestellt hatte. Man lebt dann irgendwann so ein bisschen auch vor sich hin, auch als Christ. Vielleicht stellt man sie sich eher, wenn man vor der Entscheidung steht, ob man sein Leben in der Nachfolge Jesu leben will. Dann überlegt man, welches Ziel hat man? Verfolgt man damit? Wie sind die Kosten? Manche haben allerdings auch Ziele, die nicht im Sinne der Bibel sind. Und bei uns in Rostock haben wir jetzt zurzeit die Apostelgeschichte, die wir fortlaufend behandeln. Und vor einiger Zeit hatten wir zum Beispiel die Geschichte von Simon dem Zauberer. Er brachte den Aposteln Geld mit dem Ziel, anderen durch Handauflegen mit dem Heiligen Geist auszurüsten. Ist uns vielleicht zu einfach, wenn wir dieses Ziel formulieren, zu sagen, mein Ziel ist meine Rettung? Möchten wir durch die Ziele, die wir formulieren, unserer Individualität nicht viel mehr Ausdruck verleihen? Aber es ist doch genau dieses Ziel, das uns als Christen verbindet. Paulus fordert die Philipper aus, dieses selbe Ziel miteinander zu verfolgen. Er sagt, macht mich voll in euch und habt alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht, verfolgt alle dasselbe Ziel. Also es geht um etwas, was gemeinsam als Gemeinde erreichbar zu sein hat. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir das Ziel unseres Lebens als Christen gar nicht suchen müssen. Das Ziel ist uns gesteckt und deswegen beschäftigen wir uns heute mit dem, was Paulus über dieses Ziel sagt. Und ich habe mal in einer Weiterbildung für junge Prediger gelernt, dass eine gute Predigt 3 Punkte hat. Ich werde heute davon abweichen, es werden nur 2. Aber das Erste, das Ziel ist noch nicht erreicht. Zuerst hören wir eine ganz erstaunliche Aussage von Paulus. Ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Paulus, der stets die Gewissheit des Glaubens betont, spricht hier plötzlich davon, dass er das Ziel noch nicht erreicht hat. Aber er schreibt doch in aller Deutlichkeit nach Rom. Wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird und nicht, weil man gewisse Gesetzesvorschriften einhält. Mit anderen Worten, durch den Glauben an Jesus Christus sind wir am Ziel. Wir haben Frieden mit Gott. Doch was Paulus hier im Philipperbrief schreibt, scheint uns eine andere Überzeugung zu vermitteln. Wir seien eben noch nicht am Ziel, sondern erst auf dem Weg dahin. Und wie ein Sportler, ein Läufer auf der Rennbahn, sollen wir dem Ziel entgegenstürmen. Und vielleicht löst das jetzt bei dem einen oder anderen eine gewisse Verunsicherung aus. Ja, wie denn jetzt? Haben wir das Ziel erreicht oder haben wir es nicht erreicht? Ist der Moment, wo wir gläubig geworden sind, wir dadurch schon am Ziel oder nicht? Die Frage ist, reicht die Erlösung? Es gibt Kirchen, die sagen nein. Ihr müsst jetzt aber richtig was tun, damit das mit der Errettung auch wirklich passt. Ich glaube, dass Paulus das hier nicht meint. Aber wie ist das, wenn wir von ihm hören, vom großen Paulus, dass er selber das Ziel noch nicht erreicht hat? Wie sollen wir kleinen Christen denn dann das Ziel erreichen? Ist meine Rettung nicht so sicher, wie ich bis jetzt dachte? Muss ich doch durch Werke die Rettung verdienen? Das sind Fragen, die manche Christen umtreibt. Aber was Paulus hier sagt, das dient auch dazu aufzurütteln. Paulus wollte die Philipper aufrütteln, dass sie im Glauben nicht träge werden. Glaube bedeutet ja nicht, dass ich etwas für wahr halte. Glaube, wie Paulus ihn verstand, bedeutet, dass ich Jesus Christus ganz und gar vertraue. Er meint, dass ich jeden Tag in der Abhängigkeit von Gott leben soll. Paulus will den Philippern, dir und mir sagen, dass der Glaube nicht dein persönlicher Besitz ist, den du, wenn du ihn bekommst, in eine Vitrine stellst, ihn von Zeit zu Zeit abstaubst und bewunderst. Wir fahren in 2 Wochen mit einigen auch von euch nach Norwegen. Und es war so, dass uns eigentlich einige finanzielle Mittel ausstanden, die wir dafür brauchten. Und ich habe so gemerkt, dass ich auch mit der Zeit immer unsicherer wurde. Klappt das denn jetzt überhaupt? Und wir haben in den letzten 3-4 Tagen an der Stelle echt Wunder Gottes erlebt. So habe ich es für mich gemerkt, dass Dinge nach Gottes Zeitplan immer genau rechtzeitig passieren. Auch wenn wir mit den Füßen scharren und darauf warten. Und Gott gibt es, wenn wir es brauchen, nicht wenn wir es wollen. Und so ist das auch mit dem Glauben. Es ist wirklich etwas, was auf Vertrauen ausgerichtet ist. Und diese, ich habe es, ich besitze es, weil ich das und das gemacht habe. Gott, jetzt kannst du doch mal, ne, das ist ja eine christliche Freizeit, jetzt gib uns mal das Geld auch rechtzeitig dafür. Das passt eben nicht zu dem, wie Gott sich Glauben von uns vorstellt, sondern er sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Vertrau mir doch einfach. Ich glaube aber, dass dieses, ich habe es, ich besitze es, weil ich das und das gemacht habe, dass Paulus das auch kannte in seinem eigenen Leben. Er war Pharisäer und von daher war er sich sicher, dass er alles im Besitz hatte. Und über die Zeit in seinem Leben sagt er, gemessen an dem, was das Gesetz vorschreibt, stand ich vor Gott ohne Tadel da. Der Glaube an Jesus Christus ist aber kein Besitz, sondern er muss gelebt werden. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr noch diese alte Sparkassenwerbung, mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein Glaube. Die Philipper sollen nicht bestimmte Gesetze und Regeln einführen, auf denen sie ihre Rettung abstützen. Zum Beispiel, wenn du nicht viermal im Monat sonntags, vormittags in die Gemeinde gehst, dann bist du kein richtiger Christ. Und wenn du nicht auch noch regelmäßig in der Bibelstunde dabei bist. Das ist gut, das sind Sachen, die wir aus uns heraus wollen, aber es ist nicht ein Gesetz, das tun zu müssen. Gebetszeiten, stille Zeit, gute Werke. Die Gemeinde Jesu streckt sich nach dem Ziel aus und das Ziel ist unsere Rettung, die Rettung unserer Seele. Petrus schreibt, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich die Rettung der Seele. Darum geht es, das ist das Ziel, das große Ziel. Paulus verstand sich als Sportler auf der Laufbahn oder als ein Kämpfer in der Arena, der mit aller Kraft auf das Ziel zustrebt und nicht als einer, der das Ziel durchlaufen hat und jetzt nur noch auf die Preisverleihung wartet. Den Korinthern schrieb er, darum laufe ich wie einer, der das Ziel erreichen will. Darum kämpfe ich wie ein Faustkämpfer, der nicht daneben schlägt. Glaube ist für Paulus kein Ruhekissen für die Seele, sondern ein Lauf, den es zu vollenden gilt. Er lebte, was er von den Römern forderte. Mit eurem ganzen Leben sollt ihr euch Gott zur Verfügung stellen und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringen, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Gerade solche Äußerungen des Paulus machen deutlich, dass wir uns nicht einfach bekehren und nach der Bekehrung so leben wie vorher. Eine Bekehrung hat praktische und positive Auswirkungen. Die Bekehrung ist der Start zu einem Leben mit Jesus. Durch die Bekehrung betrete ich die Laufbahn. Die Hinwendung zu Jesus macht es mir überhaupt erst möglich, dass ich auf das Ziel zusteuern kann. Wenn wir unterwegs sind und müssen, wie Paulus, uns vielleicht vor einer falschen Selbstsicherheit schützen. Eine falsche Selbstsicherheit, die wird nämlich dazu führen, dass wir im Vertrauen auf Jesus träge würden. Wir würden den Glauben als einen Besitz betrachten, wie ich das vorhin beschrieben habe. Die Philipper schienen diese eindringliche Mahnung nötig zu haben. Denn Paulus schreibt ihnen kurz vorher: Arbeitet an euch selbst mit Furcht und Zittern, damit ihr errettet werdet. Paulus war also bemüht, die Gemeinde anzusporen. Doch diese herausfordernden Worte des Paulus dürfen uns nicht in eine heillose Gesetzlichkeit treiben. Das war ja genau das, was Paulus vermeiden wollte. Er war sich dessen bewusst, dass man aus eigener Kraft kein Leben führen kann, das Gott gefällt. Nicht aus unserer Kraft werden wir das Ziel erreichen, sondern mit Gottes Kraft werden wir durch das Ziel laufen. Deshalb schrieb Paulus nach der Aufforderung, wir sollen mit Furcht und Zittern arbeiten. Ihr könnt es, denn Gott selbst bewirkt in euch nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen, so wie es ihm gefällt. Gott wirkt, dass wir so leben können. Auch Paulus jagte dem Ziel nicht aus eigener Kraft nach, sondern weil er von Jesus Christus ergriffen war. Jesus hatte ihn ergriffen und das ermöglichte ihm diese Lebensweise. Und da ist die Frage, sind wir auf der Tribüne und gucken uns an, was in der Laufbahn passiert? Sitzen wir vielleicht vor dem Fernseher und sagen, Mensch, lauf doch schneller? Oder sind wir selber in der Rennbahn des Glaubens? Bist du von Jesus ergriffen? Oder lebst du noch aus eigener Kraft? Nur wenn du von Jesus ergriffen bist, kannst du auf der Rennbahn dem Ziel entgegenstürmen. Das ist die Zulassung zum Rennen. Wie Jesus selbst sagte, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Als Gerettete laufen wir dem Ziel entgegen. Der erste Punkt war, das Ziel ist noch nicht erreicht. Jetzt kommt die gute Nachricht. Das Ziel kann erreicht werden. Paulus sagt von sich, dass er es noch nicht geschafft hätte. Ich bilde mir nicht, Brüder und Schwestern, dass ich es schon geschafft habe. Er kann sich also noch nicht zur Ruhe setzen. Für ihn ist es nicht entscheidend, ob er das Ziel erreicht hat. Er weiß nämlich, dass er es erst erreichen wird, wenn er stirbt. Aber bis dahin will er zielstrebig unterwegs sein. Die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Wie ein Sportler lässt er sich durch nichts ablenken, auch nicht durch seine Vergangenheit. Wir könnten sehr schnell abgelenkt werden, wenn wir das Ziel aus den Augen verlieren. Und ich schätze mal, dass das schon jedem von uns mal passiert ist. Asaf zum Beispiel schreibt im Psalm 73, wie es ihm erging, als er das Ziel aus dem Auge verloren hat. Er beobachtete die Menschen, die gottlos lebten und es ihnen trotzdem gut ging. Ja, es ging ihnen sogar noch viel besser als Asaf selber. Und so fragte er, war es ganz umsonst her, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrt und wieder meine Unschuld bewies? Asaf hat in seinem Glauben beinahe Schiffbruch erlitten. Aber dann kam er zur Ruhe. Dann besannte er sich und dann sagte er, dann kam ich in dein Heiligtum. Da erkannte ich, wie es mit ihnen ausgeht. Plötzlich, ganz plötzlich sah er wieder klar. Er merkte, dass diese Leute, zu denen er gerade noch so aufgeschaut hat und gedacht hat, boah, denen geht's gut, dass die ein schreckliches Ende nehmen werden. Er hatte selber aber eine wunderbare Zukunft, auf die er zulief. Als er das wieder neu entdeckte, lebte er auf und konnte Gott für seine Gnade und Barmherzigkeit rühmen. Jetzt war es ihm wieder egal, selbst wenn er der ärmste Mensch dieser Welt wäre, er bliebe im Rennen. Asaf wollte auch diesen Lauf vollenden, wie Paulus das beschreibt. Er hatte das Ziel für eine bestimmte Zeit aus dem Auge verloren und das verursachte ihm eine schwierige Lebensphase. Sicherlich, Paulus hat oft in Dankbarkeit zurückgeblickt, aber nicht auf seine Werke, als ob er damit sich ausweisen wollte, sondern auf Gottes gnädiges Handeln. Er sagt von sich selber, dass er der Letzte ist, der Ärmste unter allen. Er hatte die Gemeinde verfolgt. Er war ein Eiferer für Gott und dennoch völlig auf dem Holzweg damit. Paulus hatte sich entschlossen, das Ziel immer vor Augen zu haben. Und deshalb gab es für ihn keinen Grund, sich zur Ruhe zu setzen. Nach dem massiven Widerstand in Ephesus dachte er nicht, jetzt geht es nicht mehr weiter, jetzt gehe ich nicht mehr weiter, ich habe genug geleistet, jetzt sollen andere weitermachen, die Jüngeren sind jetzt an der Reihe. Nein, ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Diese Einstellung ist für uns eine große Herausforderung, die ist für mich eine große Herausforderung. Einerseits müssen wir uns nicht mehr fragen, ob wir gerettet sind oder nicht. Weil wenn wir an Jesus glauben, das sagt die Schrift ganz, ganz klar, Johannes 6 zum Beispiel, wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir gerettet. Und das war auch die tiefe Überzeugung des Paulus. Andererseits sollen wir aber in Bewegung bleiben. Zwischen unserer Rettung durch die Bekehrung und der endgültigen Gemeinschaft mit Gott, da gibt es keine Zwischenpreise, die es uns erlauben würden, im Ziel Platz zu nehmen oder eben auf der Tribüne zu sitzen und zu beobachten, wie andere rennen und kämpfen. Wir können uns nicht auf einer gelungenen Evangelisation ausruhen und denken, jetzt haben wir aber genug getan. Wir dürfen uns nicht darauf ausruhen, was uns der Herr als Gemeinde geschenkt hat. Gemeinde Jesu muss immer vorwärts gehen. Wir haben einen Auftrag zu erfüllen und dieser Auftrag heißt nicht, lehnt euch zurück und wartet, dass die Menschen zu euch kommen und berieselt sie mit schöner Musik, leckerem Tee und Gesprächen über Autos, Kochrezepte und Fußball. Unser Auftrag, der Auftrag unseres Herrn Jesus lautet, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Geht hin, macht zu Jünger, tauft und lehrt. Das ist eine Einheit, das gehört zusammen. Und das ist etwas, was ja nicht aufhört, wenn wir selber die Errettung erlangt haben, wenn wir selber sagen, okay, ich bin Christ, alles ist gut. Was ist mit meinem Nachbarn? Was ist mit meinen Freunden? Was ist mit meinen Arbeitskollegen? Wir sollen im Vertrauen auf Jesus leben und handeln. Und dennoch leben wir in einer Wirklichkeit als Christen, die uns das nicht immer einfach macht. Nein, eher das Gegenteil. Es wird uns in unserer Zeit immer schwerer gemacht. Ich habe das die Idee bei dir gesehen und habe gestern auch gelesen, wie sich die evangelische Kirche stellt zum Thema Lebensgemeinschaften. Gleichstellung von allem, was es so an Lebensgemeinschaften gibt. Dass es da Widerstand in der evangelikalen Ecke gibt, das war zu erwarten. Aber es ist inzwischen so weit, dass selbst liberale Theologen anfangen zu sagen, Moment, Moment, Moment. Also hier geht aber etwas ganz schön weit am Ziel vorbei. Wir erleben immer mehr das, was schon im Hebräerbrief zu lesen ist. Hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Nichts bleibt einfach in der Welt, wie es war. Die Zeiten verändern sich, die Gemeinde verändert sich. Die Art der Evangelisation verändert sich, was die Rahmenbedingungen angeht, nicht was die Botschaft angeht, hoffe ich. Früher fanden Evangelisationen in Zelten statt. Heute findet Evangelisation in der Porsche Arena statt. Wir haben damals als es um Pro Christ ging, im Seelsorgeseminar darüber gesprochen, dass wir die Leute zu Jesus einladen wollen und nicht in eine Gemeinde. Denn wir haben keine bleibende Stadt. Es geht um eine Gemeinschaft, das Ziel. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat, aber ja nicht nur mich, auch dich, Nils. Auch andere, die es gilt zu erreichen. Im Coaching ist es so, dass wenn man sein Ziel formuliert hat, das dauert meistens fast so 2 Stunden, bis man wirklich so ganz klar sein Ziel entsprechend formuliert hat, worum es in dieser Sitzung gehen soll, dann geht es darum, die Zielerreichungsmerkmale zu definieren. Also woran erkenne ich denn, dass ich mein Ziel erreicht habe? Und da hilft es nicht, immer zurückzuschauen und zu gucken, wie es früher war. So nach dem Motto, früher war alles besser. Nein, früher war nicht alles besser, früher war alles früher. Es war anders. Wir können gerne zurückschauen und dem Herrn danken für das, was er uns geschenkt hat. Aber es nützt nichts, wenn wir wehmütig zurückschauen und zu sagen, Mensch, Gemeinde vor 50 Jahren, war das nicht schön? Gemeinde vor 20, vor 10, vor 5 Jahren? Das ist nicht hilfreich für Gemeindearbeit, für Gemeindebau. Unser Ziel, die Gemeinschaft mit Gott, die ewige Gemeinschaft mit ihm, dieses Ziel liegt vor uns, nicht hinter uns. Dieses Ziel dürfen wir nie aus dem Auge verlieren, denn nur so erleben wir Gottes Kraft in unserem Alltag. Paulus hatte ein schwieriges Leben. Für den Glauben an Jesus Christus bezahlte er menschlich betrachtet einen sehr hohen Preis. Und trotzdem schrieb er kurz vor seinem Tod an Timotheus: Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Glaubens erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Das ist doch wunderbar. Jeder von uns kann den Preis, den Kranz der Gerechtigkeit bekommen. Und wir müssen nicht gegeneinander in Konkurrenz laufen. Ich stelle mir das sehr interessant bei uns beiden vor, Nils, wenn wir dann beide so auf die Ziellinie zurennen und dann beide mal die Ellenbogen ausfahren. Das gibt blaue Flecke, aber es geht nicht darum, dass du vor mir da bist oder ich vor dir, sondern es geht darum, dass wir beide ins Ziel kommen. Es gab im letzten Jahr in London war oder ob es schon etwas länger zurückliegt, bei der Olympiade der Paralympics, also bei den Menschen mit Behinderung, den Fall, dass ein Beinamputierter im Lauf gestürzt ist. Und die anderen sind nicht weitergerannt, sondern sie haben ihm aufgeholfen und haben ihm ins Ziel geholfen. Das ist für mich ein Bild für Gemeinde. Einander aufhemmen und einander zu diesem Ziel zu bringen. Am Anfang zitierte ich diesen interessanten Text aus dem Internet. Ziele haben Macht. Sobald sie sich etwas konkret vorgenommen haben, scheinen alle ihre Sinne darauf ausgerichtet zu sein. Das stimmt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unser Hauptziel nie aus den Augen verlieren. Ich weiß, dass wir uns gerne Etappenziele setzen. Aber auch diese Etappenziele sollten immer auf das Hauptziel ausgerichtet sein. Und das schien Paulus auch ganz wichtig zu sein. Deshalb war für ihn ein wichtiges Gebetsanliegen, war das für ihn ein wichtiges Gebetsanliegen für die Christen. Den Ephesern schrieb er: Gott öffne euch das innere Auge, damit ihr seht, welche Hoffnung er euch gegeben hat, zu welch großartigem Ziel er euch berufen hat. Er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch in der Gemeinschaft zu heiligen Engeln bestimmt hat. In der Gemeinschaft der heiligen Engel bestimmt hat. Entschuldigung. laufen wir dem vorgestreckten Ziel entgegen. Wenn dich jemand fragt, was ist denn dein Ziel für dein Leben? Dann sag doch einfach, dass du ein Leben führen möchtest, das Gott gefällt. Du willst den Preis, das ewige Leben, von Gott persönlich in Empfang nehmen. Das klingt vielleicht nicht so cool wie mein Haus, mein Auto, mein Boot. Aber es ist das einzige sinnvolle Ziel, das ein Mensch anstreben kann. So laufen wir miteinander dem vorgestreckten Ziel entgegen. Vergeuden wir unsere Zeit nicht damit, dass wir uns hinterfragen, ob wir das Ziel ergriffen haben oder nicht, sondern machen wir es wie Paulus und entschließen uns, seiner Einstellung zu folgen. Die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch auf das, was vor mir liegt. Amen.